Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit.
Hallo, ich freue mich heute auch ganz besonders.
Ja, wir sprechen über unsere 10 Lieblingslieder einer deiner absoluten Lieblingsbands. Das kann man wahrscheinlich sagen, oder? Die Toten Hosen.
Ja, also menschlich besonders, musikalisch aber auch, weil ich glaube, ich war bei wenigen Bands, bei so vielen Konzerten und live sind die immer eine absolute Bank.
Ich weiß nicht, Birgit, ob du dieses Datum parat hast, aber ich habe bemerkt, also die Folge wird ja rauskommen am 10. April und auf den Tag genau 44 Jahre vorher, also am 10. April 1982, war das erste Konzert der Toten Hosen und so der Schlüsselmoment für die Gründung der Band praktisch.
Ja, wunderbar. Damals wurden sie angekündigt als die Toten Hasen. Ich weiß nicht, ob das der bessere Bandname gewesen wäre, aber ich glaube nicht.
Du begleitest die Band ja schon eine ganze Weile, also hast schon viele große Geschichten über die Toten Hosen geschrieben. Wann hast du sie das erste Mal getroffen, Birgit?
Darüber habe ich gerade, ich war gerade in Düsseldorf, habe ein großes Interview mit Campino gemacht, da haben wir auch drüber geredet, wann wir uns eigentlich zum ersten Mal gesehen haben. Es war 1993 in Hamburg, da war ich gerade Praktikantin bei der Hamburger Morgenpost, also habe wirklich gerade angefangen zu arbeiten, war 21 und habe sie zu dem Album Kauf mich interviewt und ja, seitdem eigentlich immer wieder und ich weiß nicht, es ist halt manchmal einfach so, dass einen Bands dann so ans Herz wachsen und einen so begleiten und das ist jetzt eben mit den Toten Hosen schon 33 Jahre so, dass wir uns wirklich eigentlich auch ständig, also bei Konzerten zu jedem Album getroffen haben und als ich dann zum Rolling Stone gewechselt habe, habe ich sozusagen die Toten Hosen in den Rolling Stone gebracht, also ja. Kann man so sagen.
Warst du denn, also wenn du sie 1993 das erste Mal getroffen hast, da waren sie ja schon eine sehr große, populäre Band, hast du sie schon als Teenager denn gehört und bist als Fan in dieses erste Interview reingegangen oder wie ist so deine Geschichte mit den Toten Hosen, sage ich mal, in den 80er Jahren gewesen?
Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ich fand Opel-Gang total beknackt und habe mir immer gedacht, mein Gott, wie sehen diese Typen aus? Und ich habe das alles überhaupt nicht verstanden und ich habe mich dann aber sehr gut vorbereitet auf dieses Interview und bin halt schon, wie ich das eigentlich immer mache, relativ vorurteilsfrei reingegangen, habe gedacht, ich gucke jetzt mal und war dann selbst erstaunt, wie eloquent und ja, einfach toll ich es fand, wie die sich mit ihrer Musik beschäftigen und auch mit unserem Land beschäftigen und mit allem und ja, dann hat sich das so weiterentwickelt, aber ich finde schon, dass sie natürlich auch eine wahnsinnige Entwicklung im Laufe der Jahre gemacht haben, also in den 80ern gab es natürlich auch viele gute Lieder, als einige werden wir jetzt ja gleich besprechen, aber manches war mir da schon auch ein bisschen zu, ich sag mal, prollig.
Ja, Opel Gang, das erste Album, auch mit dem Lied Eisgekühlter Bommerlunder unter anderem, also ne, Trinklieder, durchaus ja bierselige, hymnische, also zum Grölen einladende Lieder. Wir haben uns 10 Lieblingslieder von den Toten Hosen ausgesucht. Birgit, du hast dir 6 ausgesucht, weil du die Expertin und der langjährige Fan bist und ich habe mir 4 ausgesucht. Wir haben diese 10 Lieder chronologisch geordnet, also wir gehen diese 10 Lieder jetzt chronologisch durch und werden dann im Laufe der Folge uns so das Werk der Band ein bisschen erschließen und die verschiedenen Persönlichkeiten der Band, die Geschichte der Band. Und ja, die Entwicklung, von der du sprichst, finde ich interessant und also finde ich einleuchtend. Ich muss aber sagen, und das werden wir jetzt ja im Verlauf auch feststellen, dass vor allem die frühen Toten Hosen mir schon sehr sympathisch sind oder sie mir auch musikalisch näher sind. Also die Lieder, die ich gewählt habe, sind vor allem in der früheren Phase der Band zu finden. Nichts von der Opel Gang, also nichts von dem ersten Album. Auch nichts von Unter falscher Flagge, dem zweiten Album, also nichts aus der ersten Hälfte der 80er Jahre. Die Band hat sich ja, wie gesagt, 1982 gegründet in Düsseldorf, als Punk eigentlich tot war. Ich meine, das ist natürlich immer ein Klischee, also Punk is dead oder Punk's not dead oder wie auch immer. Aber es ist sicher wahr, dass als die Toten Hosen sich zusammengefunden haben, aus verschiedenen Bands zusammenkommt, auch in der Düsseldorfer Punk-Szene, dass da gerade diese, sag ich mal, britische Spielart des Punk, also von den Sex Pistols vor allem beeinflusst, dass die da schon einige Jahre so ein bisschen over war und vielleicht so die, sag ich mal, die die neueren Entwicklungen eher so im Hardcore-Punk stattgefunden haben, aber das ist ja nicht das, was die Toten Hosen interessiert hat. Also es hatte schon sowas, so ein bisschen Unzeitgemäßes, kann man vielleicht sagen. Und das erste Lied, das ich gewählt habe, mein erstes Lieblingslied der Toten Hosen, ist von ihrem dritten Album Damenwahl von 1986. So ein bisschen ein Mission Statement der Band vielleicht. Es heißt Verschwende deine Zeit. Also sie singen, komm mit uns, verschwende deine Zeit. Also ein Aufruf zur Zeitverschwendung, ein Aufruf zum Trinken, zum Betrunkensein. Also eine Ablehnung der, ja, der Leistungsgesellschaft, des Bürgerlichen, des Spießigen, was ja auch ganz interessant ist, weil ja ein großer Teil der Band besteht ja aus also Kindern des Bürgertums, ne? Also Campino als Sohn eines Richters zum Beispiel. Also ja, das,
gerade deshalb, ne?
Gerade deshalb, genau. Ein sehr einladendes Lied ist Verschwende deine Zeit, ne? Also ein hymnisches, mitreißendes, temporeiches, punkiges Lied. Ein Lied, das man sofort, das ist ja auch so häufig das Erfolgsgeheimnis, würde ich denken, der Toten Hosen, dass man, also man muss den ersten Refrain nicht mal zu Ende hören und kann es schon mitsingen. Also ein Lied, das sich sofort erschließt. Aber ja eigentlich auch ein ironisches Lied in der Hinsicht, das also hast du ja auch geschrieben in deinem wunderbaren Büchlein über die Toten Hosen, auf das ich auch nochmal hinweisen möchte, 100 Seiten, die Toten Hosen im Reklamverlag erschienen. Da weist du ja auch darauf hin, mit welcher Ernsthaftigkeit die ihre Musik, also mit welchem Arbeitsethos und welchem Eifer die das immer betrieben haben, ne? Also mit großer Mühe und großer Ernsthaftigkeit.
Naja, diese Verweigerungshaltung, die galt ja praktisch der Gesellschaft, man darf ja nicht vergessen, man denkt sich heute immer, oh Gott, was für schrecklichen Zeiten leben wir, März und so weiter. Damals war die Zeit von Helmut Kohl und Margaret Thatcher, ne? Also es war auch nicht gerade besonders schön. Und da war es eben genau dieses Ding zu sagen, so wir machen das alles nicht mit, sondern wir gammeln hier rum, wir saufen, wir lassen uns nichts sagen. Und das war das perfekte Lied dafür. Ich meine, es ist ja fast sprichwörtlich geworden. Verschwende deine Zeit, gab ja später auch noch das berühmte Buch von Jürgen Teipel dazu. Und ich finde eher auf Damenwahl, also das ist das klassische dritte Album, wo die Band wirklich richtig zu sich selbst findet und genau weiß, was sie macht. Ich finde, das war bei den Toten Hosen halt 86 dann soweit.
Und zugleich ist auch bei allem, so bei aller Partystimmung oder aller Verweigerungshaltung ist ja durchaus auch eine Traurigkeit in diesem Lied, ne? Also wenn sie singen, wir haben gerade nichts zu tun, so wie jeden Tag, schon morgens läuft die Glotze und der erste Schnaps ist dran, so wie sie schon zuvor in Bis zum bitteren Ende gesungen haben, so Alkohol brauchen sie, um den Alltag ertragen zu können, ne, um den tristen, grauen Alltag auszuhalten. Also diese, ja, sag ich mal, tragische Dimension ist da auch durchaus angelegt und auch auf diesem Album. Und du, Birgit, hast dir ja auch ein Lied von dem Album Damenwahl ausgesucht.
Ja, das habe ich. Also mir fiel es natürlich schwer, mich auf irgendwelche Songs zu beschränken. Also ich hätte locker, sag ich mal, mindestens 12 Songs wählen können. Aber was ganz klar war, das war das Erste, was ich sofort aufgeschrieben habe, ist Wort zum Sonntag. Wort zum Sonntag ist einer dieser Songs, wenn sie das mal nicht beim Konzert spielen, bin ich immer enttäuscht und gehe nach Hause und denke mir, irgendwas hat hier gefehlt. Ich finde, es ist so eine super tolle, ich sag mal, Trotzhymne, so gegen die Verklärungen dieser guten alten Zeiten und ja, einfach ein Lied, das so deutlich macht, so jeden Tag Lebensfreude und jeden Tag versuchen wir das Beste aus dem zu machen, was wir haben. Und ich finde, das ist ja so eins von diesen Stücken, wenn ich ganz schlechte Laune habe, dann höre ich das Wort zum Sonntag und dann ist es schon wieder ein bisschen besser. Und natürlich wurde es später auch ein bisschen schwierig mit diesem Lied, denn da kommen ja die Zeilen vor, ich bin noch keine 60 und ich bin auch nicht nah dran. Und erst dann möchte ich erzählen, was früher einmal war. Das ging dann schon, was heißt bald, aber es ging dann irgendwann eben nicht mehr. Dann haben sie es ein bisschen umgedichtet. Und eventuell gibt es auf dem neuen Album auch eine Art Fortsetzung zu diesem Lied. Aber über das neue Album darf ich ja noch nicht so viel verraten. Aber auf jeden Fall finde ich, über all die Jahre war das immer eins von diesen Liedern, das so sehr ausdrückt, was die Toten Hosen ausmacht, wie kaum anderes. Und ich weiß auch, dass viele Kollegen von mir, oder zumindest weiß ich von 2, 3, sich immer gestört haben an den Zeilen gegen den Zeitungsknaben. Also da kommt ja die Zeile vor, kein Zeitungsknabe wird uns jemals befehlen, was gerade alt oder brandneu ist. Damit würde er höchstens so viel erzielen wie ein Hund, der gegen Bäume pisst. Ich finde es lustig, ich habe mich damit nie identifiziert. Ich bin ja auch kein Knabe, das ist vielleicht mein Vorteil. Aber was sie damit ja eigentlich einfach sagen wollten, sie leben ihr Leben nach ihren eigenen Bedingungen und niemand anderes kann ihnen sagen, was richtig ist oder was gerade hip ist oder was sie jetzt machen sollten. Und ich glaube, sie haben im Laufe ihrer ganzen Karriere ja auch bewiesen, dass sie sich wirklich nichts sagen lassen von anderen Leuten. Vielleicht von ihrem Manager, vielleicht von Freunden, aber nicht von irgendwelchen Journalisten oder Leuten, die meinen, sie wissen, was gerade angesagt ist.
Es gibt ja auch die berühmte, naja, was heißt Geschichte, aber die berühmte Tatsache, dass sie sich ein Familiengrab auf einem Düsseldorfer Friedhof schon gesichert haben, wo ja auch schon die ersten Männer begraben liegen, ne? Also Wölli, der Drummer, der legendäre Jochen Hülder, der Manager, sind schon dort. Also das drückt aus, ne? Also bis zum bitteren Ende. Das ist wirklich eine ganz besondere, ganz enge Verbindung, in die man auch so als Außenstehender gar nicht reinkommt, ne? Die Band, die ja auch seit 1982, also mit Ausnahme des Schlagzeugers, die Position des Schlagzeugers ist jetzt ja auch seit über 25 Jahren von Vom gefüllt, aber der Rest der Band, also Campino, Kuddel, Andy und Breiti, ist ja wirklich diese Gang, ne? Also die Gang, die jetzt seit 44 Jahren diese Band bildet.
Ja, man muss dazu sagen, dass damals, also Trini Trimpop hatte ja wohl keine Lust mehr, weswegen dann 1986 Wölli kam am Schlagzeug und dass Wölli ja dann einfach aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Und dann kam Wom und ich finde, das war toll, weil Wom wirklich ein wahnsinniger Energiebringer ist. Aber der Kern der Toten Hosen sind natürlich jetzt immer diese vier. Und ich liebe einfach auch so Bands, die seit so vielen Jahren zusammen sind und bei denen man immer noch merkt, dass sie wirklich Freunde sind. Also die müssen nichts vorspielen und so. Die fahren immer noch zusammen in Urlaub und so. Also das muss man erstmal schaffen über so viele Jahrzehnte mit so vielem, was man da erlebt im Laufe der Zeit, wirklich noch befreundet zu bleiben. Also davor habe ich auch großen Respekt und denke, es ist auch einfach ein ganz großes Glück.
Also Zeit ist ja sowieso etwas, Veränderung, Tod, also was Campino sehr umtreibt und sehr beschäftigt, also von Anfang an, ne? Also Wort zum Sonntag, das Lied, über das wir gerade gesprochen haben, von 86, also ne, da war Campino noch kein alter Mann, noch also weit davon entfernt, 60 zu sein, aber schon ein Lied, ne, wo er über das Vergehen der Zeit nachdenkt und wo er sich so dagegen wehrt, ne, so eine nostalgische Haltung einzunehmen, also hör mir auf mit früher, ist so die Haltung hier. Und zugleich ist aber auch wieder das so eine Melancholie und so eine Traurigkeit und Vergänglichkeit so angelegt, ne? Also wenn er singt in der originalen Version, solange Johnny Thunders lebt, so lang bleibe ich ein Punk, so, der hat nicht mehr lang gelebt, nachdem Campino dieses Lied gesungen hat. Solange es was zu trinken gibt, dauern all unsere Feste an.
Das haben sie immerhin eingehalten, muss man sagen. Das bis heute, bei den Toten Hosen gibt es immer was zu trinken, das ist ganz klar.
Ja, mein nächstes Lied, das ich gewählt habe, das dritte Lied, über das wir sprechen wollen, ist zuerst auf dem Live-Album Bis zum bitteren Ende erschienen, 87, und dann später wurde es dann auch auf dem Album Ein kleines bisschen Horrorschau 88, also in einer späteren Version mit aufgenommen. Liebeslied heißt es, ein also toller, temporeicher, melodischer Song, der diese typische, gedämpfte Toten Hosen Power-Akkorde hat, also die dann, ne, wirklich nach vorne gehen und anfeuern. Und wo man im Text auch also eine gewisse politische Dimension erkennt. Das ist ja ganz interessant bei den Toten Hosen, weil sie ja im Gegensatz zu vielen gerade deutschen Punks dieser Zeit, also Slime als vielleicht so eine große Punkband der frühen 80er Jahre in Deutschland, die ja ganz explizit politisch waren und also wo es ja praktisch kein Lied gibt, das nicht irgendwie eine linke politische Haltung ausdrückt. Da haben die Toten Hosen natürlich sehr viel in ihrem frühen Werk, was nicht sonderlich politisch ist. Aber doch dringt das immer so ein bisschen durch. Und auch bei dem Lied Liebeslied, ne, gibt es ja auch so diese Gegenüberstellung, also zwischen so dem Chaos in den Straßen, also Wasserwerfer, Tränengas, zerschlagene Schaufenster, ausgebrannte Wagen. Und dann, ne, aus dem Radio kommt ein Liebeslied und in der Fernsehshow bringen sie ein Liebeslied. Also wie so die Massenmedien, ne, so ein wieder im Widerspruch stehen oder das Gegenteil abbilden. Und die Toten Hosen 88, ein kleines bisschen Horrorschau. Also hier kommt Alex zum Beispiel auf diesem Album. Das kann man vielleicht schon als so ihren Mainstream-Durchbruch so richtig verstehen, oder? Also an diesem Punkt, also wenn die Toten Hosen hier über Massenmedien singen und so die Massenmedien, sag ich mal, kritisieren, also eigentlich finden sie, die Toten Hosen, ja auch in Massenmedien statt, 88.
Weiß gar nicht, ob das so sehr eine Kritik ist, nur vor allem an den Massenmedien, sondern auch daran, dass die Leute sich eben einlullen lassen davon, ne? Also dass ihnen sowas präsentiert wird und sie geben sich damit zufrieden, statt nach draußen zu gucken und zu gucken, was da alles passiert. Und klar, auf ein kleines bisschen Horrorschau, das ist ja schon ein sehr politisches Album, ist ja eigentlich der Soundtrack zu A Clockwork Orange, zu dem Theaterstück gewesen, aber sowohl Hier kommt Alex als auch vor allem der Song Tausend gute Gründe, den ich jetzt hier leider nicht noch mit reinnehmen konnte, aber die sagen ja schon sehr viel aus darüber, als wie, ja, wie einerseits eingeschlafen und gleichzeitig aber trotzdem auch beengend die Band offensichtlich damals Deutschland empfunden hat, ne? Und wie sehr sie sich dagegen gewehrt haben, dass man einfach immer so weitermacht, wie es halt gerade so läuft. Das ist ja auch der Ursprung vom Punk eigentlich, zu sagen, so, wir wollen hier was anderes. Wir wollen nicht, dass es alles immer so weitergeht, im Prinzip von der Nazi-Zeit nahtlos weitermachen und so tun, als wäre nichts passiert. Und ich finde, es ist den Toten Hosen oft sehr, sehr gut gelungen, mit relativ einfachen Worten das auszudrücken. Also ich finde auch auf Tausend gute Gründe zum Beispiel ist auch so ein Song, aber auch Liebeslied, dass man so richtig spüren kann. Man kann so diese Klaustrophobie und dieses ungute Gefühl so richtig spüren. Das finde ich, kann Campino übrigens auch überhaupt sehr gut. Also er kann oft so singen, dass man es richtig spürt, was er sagen will.
Ja, er findet dann auch gute, so sehr klare Bilder, ne? Also wenn er hier so vom Frühstückstisch, also wo, ne, der Kaffee ist frisch und so. Und also ne, man ist sofort in so einer bundesrepublikanischen Trägheit oder so einer Spießerwelt.
Ja.
Das nächste Lied kommt wieder von mir, also weil wir es ja chronologisch ordnen, merkt man jetzt hier schon, dass ich eher bei den frühen Jahren bin und später dominiert dann Birgit. Ich habe mir als nächstes Lied ein Stück von dem Album Auf dem Kreuzzug ins Glück von 1990 ausgewählt, nämlich ein Lied, das wieder über Zeit und Veränderung und Vergänglichkeit nachdenkt, all die ganzen Jahre. Ein sehr trauriges Lied im Grunde über eine Freundschaft, eine auseinandergegangene Freundschaft, das lyrische Ich fragt sich, was ist eigentlich mit dir, meinem alten Freund, passiert? So, ich erkenne dich gar nicht wieder. Ein ratloses Lied. Er akzeptiert das nicht. Das ist kein Lied, das irgendwie mit einer Gelassenheit über so das Vergehen der Zeit spricht, sondern das ist ein wütendes Lied oder ein verletztes Lied.
Ja, auch ein bisschen verzweifelt einfach so. Sowas, wie kann denn das sein, dass wir uns früher so gut verstanden haben und jetzt gucken wir uns an und haben eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun? Aber ich glaube, jeder, der mal älter geworden ist, hat das irgendwann mit Freundinnen oder Freunden erlebt, dass man einfach sich dann begegnet und merkt so, was habe ich eigentlich an dir gefunden? Was ist denn hier los? Ist ja gar nichts mehr da. Und das ist natürlich schockierend. Und das kommt in dem Lied, finde ich, sehr gut zum Ausdruck. Dieses, ja, eben wirklich schockiert sein davon, dass nichts geblieben ist.
Und auch musikalisch, es beginnt ja mit so diesen ominösen Mollakkorden, so leichte Dissonanzen. Und dann, aber dann steigt auch das Schlagzeug ein. Und dann ist es ja ein sehr, also guter Backbeat, auch mit Tamburin, also eine sehr lebendige Rhythmusgruppe. Also im Refrain dann auch wieder das typisch Hymnische. Aber hier ist es dann weniger, hier ist so dieser, sag ich mal, dieser hymnische Chorgesang, weniger so eine Einladung zum Mitsingen als mehr so ein Ausdruck der Trauer, ne? Mehr so ein Klagegeschrei.
Also es war auf jeden Fall auch die Zeit, wo sie musikalisch schon mehr drauf hatten und auch mehr wussten, was sie machen können, auch im Studio. Denn ganz am Anfang war es, glaube ich, schon so, dass vor allem Kuddel noch gesagt hat, wo es lang geht, weil die anderen ja kaum ihre Instrumente spielen konnten, muss man ja auch einfach mal so sagen. Es gibt ja immer dieses Gerücht, dass Andy von seinem Bass die vierte Saite abmontiert hat, weil es mit drei Saiten leichter geht. Ja, also da waren sie jetzt auf jeden Fall schon ziemlich routiniert auch und ich finde, das hört man eben auch. Also es klingt jetzt schon alles auch richtig fett oft.
Ja, absolut. Also die Produktionswerte werden immer größer. Das ist eine absolute State-of-the-Art-Produktion und so geht's ja auch weiter mit deinem nächsten Lied.
Ja. Genau, jetzt komme ich mit dem Album Kauf mich von 1993, das war eben das Album, zu dem ich mein erstes Tote-Hosen-Interview gemacht habe und da ist unter anderem das Stück drauf, Willkommen in Deutschland. Und ich finde, das ist ein ganz erstaunliches Lied. Das ist eins von den Liedern, in denen Campino sich gegen Rassismus wendet, gegen Nationalismus. Es beginnt mit den Worten, dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist. Und ich weiß, dass mich das damals sofort sehr berührt hat, aber vor allem, als ich später darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist auch auch deswegen so interessant, weil es ja vor allem damals, heute sind die Grenzen ja ein bisschen verwaschen, aber damals schon sehr so war, dass es eine linke Band immer wieder singt, es ist auch mein Land, ist schon sehr ungewöhnlich, weil man im Prinzip überhaupt nicht sowas zugeben wollte und so zu seinem Land stehen, war total uncool, ne? Und ich finde, das macht Campino aber in diesem Lied ganz gut, indem er eben singt, es ist auch mein Land und ich will nicht, dass ein viertes Reich draus wird, es ist auch dein Land, steh auf und hilf, dass blinder Hass ist nicht zerstört. Und das war so die Phase, glaube ich, in der Campino sich dann eben richtig getraut hat, eben auch so nicht nur Hymnen zu schreiben, Hymnen haben sie schon von Anfang an gemacht, aber eben auch so richtig Aufrufe, ne? Also wirklich so ganz deutlich zu sagen, hier, das und das läuft hier falsch und das müssen wir anders machen. Und man kann natürlich immer sagen, das ist Preaching to the Converted und alles, was man auch U2 und Bob Geldof und allen anderen immer vorwirft. Aber ja, sie sagen es zumindest so deutlich und ich fand das immer immer gut. Also ich mag diese Lieder sehr, in denen sie so, ja, diese politischen Lieder.
Preaching to the Converted, ich glaube, wenn man so eine populäre, also auch im Mainstream absolut etablierte Band ist, wie dann ja die Toten Hosen auch 1993 eine waren, dass es dann schon mit so einer flüchtlingsfreundlichen Haltung, dass man sich da schon unbeliebt macht bei vielen. Also auch so ihr Engagement, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber sie sind ja mit, also schon seit vielen Jahren ja sehr eng mit Pro-Asyl assoziiert und bei Konzerten, ne, sind immer Stände von Pro-Asyl.
Ja klar, es gab auch immer sehr viel Anfeindungen, das muss man schon auch einfach sagen. Also das ist ganz klar so und davon haben sie sich aber nie beirren lassen und das gehört einfach so sehr zu den Toten Hosen, dass diese klare Haltung, ich glaube, man kann das auch gar nicht richtig von der Musik abspalten. Das ist eben, ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig bei dieser Band. Und ich finde, das Lied ist auch einfach, also für mich ist auch musikalisch einfach sehr gelungen. Ich finde, das ist richtig stark. Das ist auch so, dass man so, der Fokus so auf den Text ist, dass man wirklich da gar nicht anders kann, als sehr genau hinhören.
Ja, ist interessant, also 1993 ja auch das Jahr von Schrei nach Liebe von den Ärzten, ja auch eine Reaktion, ne, auf Pogrome in Ostdeutschland, Angriffe auf Flüchtlingsheime, also das Lied Willkommen in Deutschland wie Schrei nach Liebe, eine Reaktion darauf, ein Protest dagegen. Und dieses, was du auch hervorgehoben hattest, also es ist auch mein Land, dass Campino das singt, das finde ich auch ganz interessant, weil er in dem Lied das ja auch so, also das ist so, würde ich sagen, ein recht pragmatischer Blick auf Nationalität. Also es ist ja einfach eine Tatsache, dass er Deutscher ist, so, ne? Und aber es ist ein Zufall zugleich. Also er sagt nicht irgendwie, es ist kein Ausdruck von ich bin Deutscher, weil das ist mein Volk oder was auch immer. Es ist überhaupt keine irgendwie völkische Schicksalsgemeinschaft oder so, sondern es ist einfach der Zufall seiner Geburt, dass er jetzt eben Deutscher ist oder in seinem Fall ja Deutsch-Brite. Aber eben so dieses Ding, also die Zugehörigkeit zum Land eher als eine pragmatische Gegebenheit zu sehen, die dann aber eben auch auffordert zu Engagement und zu werten, so, ne?
Ja, das ist ein relativ zurückgenommenes Lied. Ich meine, vorher hatten sie ja auch schon Sascha, ein aufrechter Deutscher. Das ist vielleicht ein bisschen, sage ich mal, offensiver. Und Willkommen in Deutschland ist ein bisschen zurückgenommen. Aber ich mag es sehr. Ich finde eh, das Kauf mich ein gutes Album. Das kann ich vielleicht gleich zu meinem nächsten Song überleiten. Denn ich habe mich entschieden, zwei Lieder von der Kauf mich zu nehmen, obwohl ich eigentlich die Opium fürs Volk für das allerbeste Tote-Hosen-Album halte. Aber man kommt nicht vorbei an Alles aus Liebe. Also als 1993 Alles aus Liebe erschien, ich glaube, es lief auf Viva die ganze Zeit. Und es war so die Zeit, als halt, glaube ich, dann die Viva-MTV-Jahre begannen, also die Videojahre sozusagen. Und heute wird man den Song wahrscheinlich als toxisches Liebeslied bezeichnen. Ich weiß gar nicht, wie man es damals genannt hat, als es das Wort toxisch noch nicht gab. Naja, jedenfalls ein Lied über tödliche Eifersucht, sage ich mal. Und ja, ich finde, das ist einfach so ein Ohrwurm, wie ihn die Toten Hosen eben können. Also dieses Lied, mir ist es jetzt auch schon wieder, ich habe es die letzten Tage halt vielleicht ein, zwei Mal gehört. Also ich musste mich nicht sehr vorbereiten auf diese Sendung, weil ich die Lieder wirklich alle gut kenne. Aber das ist schon wieder so im Ohr hängen geblieben. Und ich weiß auch, dass ich es wahrscheinlich jetzt wieder tagelang einfach nicht rauskriege. ganz schlimm.
Ja, es ist ein brutales Lied, ne? Also ja. Es ist ein Femizid, um den es hier geht. Also ein Mann, der am Ende seine Partnerin und sich selbst ermordet, weil er so eifersüchtig ist, weil er so besessen ist. Es ist ein Lied, ne, über Besessenheit, über eine obsessive Liebe in Anführungszeichen, die aber ja dann mit dieser sehr, du hast es schon gesagt, mit dieser sehr melodischen, mitreißenden Musik, also das ist so eine ganz reizvolle Spannung, ne, die so zwischen dem Text und der Musik hier so besteht. Das ist ja auch ein musikalisch, finde ich, irgendwie so altmodisches Lied. Das ist fast so eine 50s-Akkordfolge oder so. Also das könnte man sich auch irgendwie ja, so ein bisschen anders arrangiert. Also 30 Jahre vorher hätte man sich das auch vorstellen können. Ja, also ein Lied, das ich auch sehr mag, muss ich sagen. Und in Campinos Gesang, ne? Also hier auch den Wahnsinn, also diese Intensität des Wahnsinns wird da absolut ausgedrückt. Ein brutales Lied, ein Lied, das auch also mit dem Lied zusammenhängt, das ich als nächstes gewählt habe, was eine ähnliche, einen ähnlich romantischen Blick vielleicht oder romantisierenden Blick auf Gewalt, auf auch eine Partnerschaft, die von Gewalt irgendwie geprägt ist. Ich rede von Bonnie und Clyde vom Album Opium fürs Volk von 1996, wo natürlich Bonnie und Clyde, also das legendäre amerikanische Gangsterpaar aus den 30er Jahren, also hier so als Symbolfiguren benutzt werden für, ne, ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit, das sich über alles hinwegsetzt, was ihnen irgendwie Grenzen setzen könnte. Kommen wir, bomben uns durchs Leben und öffnen jede Tür. Unsere Liebe soll ein Sprengsatz sein, der ständig explodiert. Was ja auch musikalisch so aufgenommen und ausgedrückt wird, ne? Also wie in der Strophe sich so die Spannung aufbaut, wieder diese gedämpften Powerchords, die im Refrain dann sich entladen. Auch eine wunderbare Leadgitarre, also eine wunderbare Melodie, die hier das Lied einläutet und dann ja auch während des Refrains dann immer mitschwingt. Das finde ich auch interessant bei Campino, dass er so häufig, also ich meine, in der Delivery ist es dann eher wie irgendwie so ein Trinklied oder so, das dann so rausgegrölt wird, aber er singt dabei, leg deinen Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn da zu spüren. Also das hat ja so eine Sanftheit, so eine Zartheit im Text.
Ja, das ist ja bei den Toten Hosen häufig so, dass Sachen zusammenkommen, die eigentlich so gar nicht so zusammenzupassen scheinen. Und man muss manchmal auch genauer hinhören, um das zu merken. Zum Beispiel, also du hast jetzt den Song ausgewählt von Opium fürs Volk. Ich hätte vielleicht von dem Album sogar 10 kleine Jägermeister ausgewählt, weil ich finde, das ist mal erstmal oberflächlich vielleicht so ein Sauflied, so ein Spaß. Aber wenn man genau hinhört, ist das einer der brutalsten Songs überhaupt und total sozialkritisch und politisch. Denn fast alle Zeilen handeln davon, wie Menschen eben sozusagen wegfallen wegen irgendwelcher sozialen Katastrophen. Also das kann ich auch sehr empfehlen, vielleicht sich das nochmal anzuhören, und all die Leute, die immer denken, ach, diese Spaßlieder der Toten Hosen sind ja nichts. Also ich finde, das können sie echt verdammt gut.
Ein Plädoyer für die sozialkritische Tiefe von 10 kleine Jägermeister muss ich mir auch nochmal aufmerksamer anhören.
Ja.
Dein nächstes Lied, Birgit, hätte ich auch gewählt, wenn du mir nicht zuvor gekommen wärst. Das finde ich nämlich auch ganz fantastisch.
Ach, das freut mich ja. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es ist eher so die komische Wahl vielleicht, weil es ein englischer Song ist, nämlich Pushed Again von 1999, von der Crash Landing. Und ich mag es sehr, wie Campino Englisch singt. Er kann halt sehr gut Englisch. Seine Mutter war ja Britin und klingt nicht deutsch. Aber ich finde vor allem, dass Pushed Again einer dieser Songs ist. Ich kann nicht sitzen bleiben, wenn ich diesen Song höre. Ich muss einfach aufstehen und ich muss mindestens mit den Händen irgendwie rumrudern oder irgendwas machen und eigentlich auch zumindest leise mitschreien. Also ich finde Pushed Again, schon wie das losgeht, das Lied setzt einen so unter Druck. Also man kann diesen Druck so spüren, der eben in dem Text auch vorkommt. Ich finde, das ist einer der wuchtigsten und brutalsten Songs überhaupt von den Toten Hosen. Und bei einer Band, die wirklich sehr viele wuchtige Lieder hat. Insofern ist für mich Pushed Again ist immer ein Highlight. Aber finde ich interessant, dass du es auch so empfindest. Toll.
Ja, ich finde auch, dass dieser Druck, der in diesem Lied ist, diese Anspannung, die sich dann ja hier auch im Refrain wieder entlädt, das ist ja etwas sehr Besonderes, sehr intensiv. Die Gitarrenarbeit finde ich hier toll, also auch in den Strophen, wie die gedämpften Akkorde, wie rhythmisch die auch gespielt werden und welche Pausen da gesetzt werden oder welche Akzente gesetzt werden, finde ich alles sehr, sehr, sehr gelungen.
Ja, man sollte vielleicht hier auch noch mal ganz kurz auch noch mal ein Kompliment an Kuddel aussprechen, der ja schon da bei den Gitarren ganz weit vorne ist. Denn natürlich ist es immer viel einfacher, über die Texte zu sprechen. Deswegen spricht man naturgemäß immer mehr über Campino. Aber im Laufe der Zeit hat sich die Band ja auch wirklich zu einer ganz großen Rockband entwickelt. Also gerade live merkt man das eben auch. Das ist schon Wahnsinn, was für einen Wumms die haben und wie gut die auch zusammenspielen. Und ich meine, die die proben ja auch wie blöd. Wom regt sich immer ein bisschen drüber auf, wie viel sie proben. Aber das hört man dann live eben auch. Also sie sind dann eben auch super tight und können das auch wirklich richtig gut. Und es können eben nicht alle Bands so große Hallen und Stadien spielen und die Leute so dermaßen mitnehmen. Also das muss man auch nochmal sagen. Und das sind natürlich solche Stücke wie Pushed Again auch immer hilfreich, weil ja, ich glaube, es geht vielen Leuten wie mir, dass es einen dann nicht auf dem Sitz hält.
Also wenn wir über Wumms reden
und ja, lass uns über Wumms reden.
Großen Bandsound, dann ist wahrscheinlich das nächste Lied von dir das genaue Gegenteil musikalisch zu Pushed Again.
Ja, das ist jetzt wirklich das totale Kontrastprogramm, denn als nächstes Stück sind wir schon im Jahr 2002 bei dem Album Auswärtsspiel und dem Song Nur zu Besuch. Ja, Nur zu Besuch habe ich sozusagen stellvertretend ausgewählt für all die tollen Lieder, die Campino schon über Vergänglichkeit, Tod und Trauer geschrieben hat. Denn davon gibt es wirklich eine ganze Menge. Und ich finde, das kann er auch einfach wahnsinnig gut. Also nichts bleibt für die Ewigkeit. Alles wird vorübergehen, draußen vor der Tür. Da gibt es so viele wunderbare Stücke. Und ich habe mich mit ihm ja auch schon viel unterhalten über diese Themen. Und finde das ganz schön, wie er darüber singt, auch in diesem Song Nur zu Besuch, da geht es darum, dass er auf den Friedhof geht und das Grab seiner Mutter besucht und wie er das beschreibt, wie er da den Weg entlang geht und wie friedlich es ist und dass er Blumen mitgebracht hat und dann am Ende eben sagt, ja, vielleicht können wir ja dann später wieder mehr Zeit miteinander verbringen, wenn die Sonne auch auf mein Grab scheint. Und das ist ja das, was alle Trauernden so kennen, dass man denkt so, wir hatten einfach nicht genug Zeit und dass man sich darauf freut, dass es der kleine Trost ist, dass man das irgendwann vielleicht nachholen kann, auf eine ganz andere Weise dann wahrscheinlich. Ich finde, das kommt in diesem Song ganz toll zum Ausdruck und ja, ich finde, das ist eine der stärksten Balladen, die sie überhaupt haben.
Ich finde den Text auch wirklich sehr stark und sehr kraftvoll, ne, wie viel hier unausgesprochen bleibt im Text, ne, oder nur angedeutet wird. Also ich mag die Zeilen besonders. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist.
Genau, die habe ich mir auch rausgeschrieben. weil da ist auch jedes Mal zieht es mir da wieder die Schuhe, das denke ich mir so, oh, das ist so, ja. Also man kann es so nachvollziehen, ne? Und ja, das ist schon auch ein großes Talent, so Sachen schreiben zu können, die irgendwie eigentlich sehr persönlich sind, aber die eben doch jeder nachvollziehen kann, ne? Das ist, ja.
Damit sind wir auch schon beim letzten Song angelangt, unserer 10 Lieblingslieder der Toten Hosen, die wir natürlich alle in unsere Playlist aufnehmen, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Da könnt ihr diese 10 Songs alle hören. Birgit, was ist denn dein letzter Song?
Ja, also ich kann vielleicht schon mal sagen, es ist nicht der neueste Song von den Toten Hosen. Die Show muss weitergehen, obwohl ich den auch ganz nett finde. Aber ich finde, auf dem neuen Toten Hosen-Album sind sehr viel bessere Songs. Über die sprechen wir dann später mal. Vielleicht wäre das der Zeitpunkt, mal zu sagen, es kommt ja am 29. Mai ein neues Studioalbum der Toten Hosen, und zwar ihr letztes Studioalbum. Und ich glaube, das darf ich schon verraten. Ich habe ja ein großes Interview mit Campino gemacht. Das wird natürlich in unserem Juni-Heft, das am selben Tag erscheint, nämlich am 29. Mai, wird es eine große Geschichte geben und auch eine Vinyl-Single, die beiliegt. Und die wird auch was ganz Besonderes sein. Da darf ich jetzt aber noch nicht so viel verraten, weil man momentan ja über das ganze Album nicht so viel weiß. Und deswegen, das vertagen wir dann alles auf später. Aber merkt es euch schon mal. Der letzte Song, den ich mir ausgesucht habe, der stammt von dem Album Ballast der Republik. Das war 2012, also zum 30-jährigen Jubiläum. Und der Song heißt Altes Fieber. Und Ballast der Republik ist ja das Album, auf dem auch Tage wie diese ist. Habe ich jetzt mal nicht ausgesucht und auch nicht den Song, Das ist der Moment. Das sind alles so ein bisschen ähnliche Hymnen, finde ich. Ich mag Altes Fieber aber am liebsten, weil ich finde, Altes Fieber müsste eigentlich jeder nachvollziehen können, der so Musik liebt und der öfter mal mit Freunden so zusammensitzt am Abend und dann legt man alte Platten auf und erinnert sich halt dran, wie man die zum ersten Mal gehört hat und wie toll das war. Und dann kommt man von diesem auf jenes Lied und auf das nächste und kann gar nicht aufhören damit. Und es singt dann irgendwann und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Und ja, also das ist einfach was, finde ich, was, glaube ich, Musikliebhaber nachvollziehen können und was das Stück auch ausmacht. Ich finde, das ist auch so eins von diesen Mitsing-Liedern, die gleichzeitig ein bisschen melancholisch sind, aber trotzdem irgendwie positiv. Und ja, das mag ich sehr.
Ja, es ist erstaunlich, wie dieses Album Ballast der Republik 2012 und Tage wie diese, hast du gesagt, das war mir gar nicht so klar und habe ich jetzt erst so richtig erkannt, dass das ja nochmal ein neuer, also kommerzieller Mainstream-Erfolg war für die Band. Also an, also so, ja. Also 30 Jahre im Geschäft sozusagen und ja auch viele dieser 30 Jahre absolut als eine der großen Rockbands und dann aber nochmal so einen Mainstream-Erfolg zu haben und ja auch so ein Radio-Hit, ne? Das ist dann vielleicht auch eine neue Entwicklung gewesen oder Radiosender, die zuvor nie die Toten Hosen gespielt hätten oder so, mit diesem Song dann auf einmal doch. Und es gab dann auch die Szene irgendwie nach dem nach der Bundestagswahl oder nach der WM oder so, also so einen großen Song, der dann bei allen möglichen Anlässen so selbstverständlich gespielt wird. Also etwas, was nicht so häufig passiert, ne? Dass eine Band im 30. Jahr ihres Bestehens dann noch einmal eine neue Dimension des Erfolgs erreicht. Ich muss sagen, ich bin hier dann musikalisch nicht mehr so an Bord. Also ich habe auch mit der Produktion so meine Probleme. Das ist dann ja schon ein sehr aufgeräumter, poppiger Sound, würde ich sagen. Da bevorzuge ich dann doch, wie wir ja gemerkt haben, die früheren Toten Hosen. Aber ich verstehe, also das Altes Fieber würde ich auch dir total zustimmen, dass es von diesen Liedern aus dieser Ära so der stärkste Song ist und einer, der nochmal so ein klares Gefühl sozusagen einfängt, ne, und ausdrückt.
Die Toten Hosen haben ja irgendwann gewechselt, den Produzenten von John Caffrey zu Vincent Sorg. Und ich finde eigentlich, dass es ein schlauer Schachzug war, weil ich finde, dass Vincent Sorg schon aus ihnen rausholt, was eben die Band heute ausmacht. Und ich glaube, sie könnten heute nicht mehr so wie auf Damenwahl und so spielen. Und es wäre auch komisch, das jetzt so zu produzieren. Also es ist heute einfach eine riesengroße Rockband. Und ich finde, da darf man auch mit dem Wow, Wow immer kommen und mit dem fetten Chören und so. Also ich finde das total in Ordnung. Ich finde, das macht sie heute aus. Das ist auch live so. Und ja, deswegen ist ja auch diese alte Frage, ist es noch Punkrock? Ist doch scheißegal, es ist einfach gute Rockmusik und Schluss. Also,
ja, das ist doch das ideale Schlusswort für unsere Folge, für unsere 10 Lieblingslieder der Toten Hosen, die ihr, wie gesagt, alle in der Playlist nachhören könnt, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Das wird nicht die letzte Folge über die Toten Hosen sein. Birgit hat das ja schon angekündigt, das Album Trink aus, wir müssen gehen. Das, wie es heißt, letzte Album der Toten Hosen erscheint am 29. Mai. Und da machen Birgit und ich dann nochmal eine Folge zu diesem Album, diesem neuen, letzten Album der Toten Hosen. Schreibt mir gerne info@janjekal.de, was eure liebsten Hosenlieder sind, was wir hier vergessen haben oder nicht erwähnt haben. Oder wenn ihr einverstanden seid, schreibt das auch gerne. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension, erzählt den Musiknerds in eurem Leben von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, liebe Birgit, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Danke, tschüss.